Hatte ja am Anfang vom Retreat erwähnt, dass die Metta-Praxis in einem Zusammenhang steht mit drei weiteren Geisteszuständen, die wir durch eine sehr ähnliche Art und Weise kultivieren können. Und die vier zusammengefasst, die vier Brahma-Vihara genannt werden. Diese, ich wollte eben jetzt heute in dem Vortrag auf die anderen drei eingehen. Auch wenn wir die nicht üben werden, explizit kann man die sehr ähnlich weiter zu einem späteren Zeitpunkt selber üben. Und manchmal merken wir auch, dass die Praxis fast von selbst darin übergehen mag. Gerade wenn wir üben Metta und wir denken an eine Person oder wenn wir im Alltag Metta üben, und uns fällt eine Person in den Blick, die gerade leidet, dann kann es sehr wohl passieren, dass dieses Metta sehr spontan ganz von selbst in Mitgefühl kippt. Und manchmal, ich habe es zumindest einmal gehört, wir denken vielleicht an eine Person, eine gute Freundin, einen guten Freund. Und während wir daran denken, fällt uns einfach auf, dass die Person recht viel leidet. Und auf einmal stimmen die Sätze nicht mehr, es quietscht so. Und das ist jetzt nicht ein Quietschen, weil wir ihnen den Kontakt nicht hinkriegen, sondern weil die Sätze nicht ganz passen. Passender wäre eben, wenn wir sehen, und Metta da ist und wir sehen das Leiden, dann ist der ganz natürliche Wunsch besteht darin, dass das Leiden enden möge. Dieses Mitgefühl wird manchmal auch ganz schön, finde ich, dieses Bild, das Beben des Herzens genannt. Und es ist ein Beben, kein Erschüttertsein, kein Zusammenbrechen, es ist nur ein Beben. Und dieses Beben, das können wir manchmal spüren. Es tangiert uns, dass da jemand leidet, dass wir werden berührt, aber wir werden davon nicht überwältigt. Manchmal haben wir auch das Beben ist da und wenn wir helfen können, bekommen wir auch den Impuls zu helfen. Also, aber es ist erstmal die Reaktion in unserem Herzen. Ja, wir schwingen mit, wir sind da und wir haben innerlich den Wunsch, die Hand zu reichen. Es gehören drei Dinge dazu, dass wir Mitgefühl empfinden können. Das eine ist natürlich, dass wir überhaupt bemerken, dass die Person leidet. Manchmal fällt es uns nämlich gar nicht auf, obwohl es offensichtlich ist. Dass wir das schnallen sozusagen. Hey, da leidet jemand. Das nächste ist, dass wir eine Fähigkeit, dass etwas passieren muss, was Empathie genannt wird. Und Empathie ist eine sehr spontane Reaktion aufgrund von Spiegelneuronen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gehört dazu auch, dass es reicht nicht, dass da einfach nur jemand leidet, sondern auch mehrere Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen. Und eines davon ist, dass wir den anderen als sehr ähnlich begreifen. Je unterschiedlicher wir die Person wahrnehmen, je mehr wir Getrenntheit sehen, über äußeres Erscheinen, über unsere Einstellungen, aber auch über das, was wir wahrnehmen, desto schwieriger, oder desto weniger Empathie kann entstehen. Und diese Empathie ist wirklich etwas, was sozusagen ein erster Schritt ist. Und dann braucht es aber auch noch mehr, damit es Mitgefühl in diesem Sinne ist, nämlich eine Offenheit des Herzens. Wenn wir Leiden wahrnehmen, und das können wir immer wieder auch in uns bemerken, das heißt wir selbst, unser eigenes Leid oder das Leid von anderen, dann ist das immer das Wahrnehmen davon unangenehm. Es setzt eine unangenehme Empfindung in uns aus, löst eine unangenehme Empfindung in uns aus und auf die reagieren wir ganz normal mit einer gewissen Abwehr. Wir verschließen uns ein wenig, wir wollen es nicht so ganz spüren, wir wollen es vielleicht weghaben, wir wollen nichts damit zu tun haben, wir wollen es bekämpfen. Ja. Und manchmal gehen wir sogar in die sehr offene Abwehr. Und diese Abwehr, die verhindert Mitgefühl, die verhindert, dass wir helfen. Man spricht da auch von dem nahen und dem fernen Feind. Also das gilt auch für alle Brahma-Vihara, die haben oft einen nahen Feind und einen fernen Feind. Bei Metta der nahe Feind, ich habe es nicht so explizit genannt, aber die romantische Liebe, die Liebe aufgrund von Bedingungen, das ist der nahe Feind. Sieht sehr ähnlich aus, ist aber nicht Metta, weil wenn die Person sich ändert, was anderes im Kopf hat, dann kann das ganz schön umschlagen. Ja? Wir sind auf einmal voll im Ärger, in der Wut. Ja, das ist ganz garantiert das Gegenteil von Metta. Während der ferne Feind ist immer leicht zu erkennen, so das Gegenteil. Also bei Metta ist das eben der Zorn. Und bei Mitgefühl ist das sehr ähnlich. Bei Mitgefühl gibt es einmal so den nahen Feind, da fühlen wir so mit, aber dahinter steckt auch eine Identifikation. Da steckt auch dieses etwas, die andere Person fernhalten. Und das ist eine Definitionssache. Es gibt so, wir nennen das oft hier in der Tradition Mitleid. Das ist, wo wir ein bisschen auf den anderen runtergucken, du armes Würstchen. Ne? So, du hast es nicht auf die Reihe gekriegt. Aber ich habe damit nichts zu tun. Wir distanzieren uns, wir sind nicht betroffen davon. Und diese Form kann manchmal ähnlich aussehen, aber hat einen schalen Geschmack. Und wir fühlen uns getrennt, wir isolieren uns selbst, wir isolieren den anderen. Da drin ist so ein bisschen dieses Verurteilen, ja? Das Zuschieben von Identifizieren mit diesem Leid. Der ferne Feind ist sehr entgegengesetzt wiederum. Dieses Mitleid kann auch zu Ärger führen, zu Ärgerreaktionen führen. Ja? Aus diesen heraus reagieren wir oft auch, okay, das müssen wir jetzt beseitigen und gehen sozusagen in eine Wutreaktion manchmal auch hinein. Und der ferne Feind hier bei Mitgefühl ist die Grausamkeit. Ist die Grausamkeit. Die Grausamkeit ist sozusagen, wo wir anderen Leid zufügen, ja, und uns manchmal sogar noch daran freuen. Das ist natürlich wirklich das Gegenteil von Mitgefühl. Und sehr spannend finde ich in unserem Geist auch diese Qualitäten zu bemerken, weil der Buddha sagte ja in der zweiten Punkt des achten Pfades, wir sollen uns eine innere Haltung vor Nicht-Gier, Nicht-Hass und Nicht-Grausamkeit entfalten. Und ich dachte am Anfang immer, ja, Nicht-Gier, ja, habe ich. Hass habe ich auch, kann ich auch sehen, aber Grausamkeit ist doch fern von mir. Wovon redet der denn eigentlich? Ja? Und irgendwie habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich auch da in mir diese ganz natürliche Veranlagung zu Grausamkeit sah. Vielleicht nicht so eklatant wie manche in dieser Welt, aber dennoch da so ein bisschen Freude darüber, wenn jemand leidet, und sei es die Schadenfreude. Ja, haben wir ja schon alle mal wahrscheinlich gehabt, so ein bisschen. Das geschieht ja aber richtig recht. Und wir möchten so gleich noch ein bisschen nachbohren. So im milden Sinne. Natürlich nur mit unseren Feinden oder diesen großen Halunken dieser Welt. Ja? Es gibt ja einige davon, die recht viel Leiden in dieser Welt verursachen. Und da aber wirklich das Herz, von dem hier gesprochen wird, es wird da auch gegenüber diesen, selbst den größten Halunken dieser Welt, nicht in diese Grausamkeit gehen. Es bleibt erfüllt von Metta. Und das ist auch das, was sich nicht erschöpft. Die Tanja Singer, weiß nicht, ob ihr gehört habt davon, ist eine Wissenschaftlerin, die hat sich sehr ausgiebig mit Mitgefühl beschäftigt am Max-Planck-Institut und hat wirklich mehrere Millionen Euro bekommen von der EU, um Mitgefühl zu erforschen. Das ist echt eine tolle Sache, ne? Und die hat da zum Teil auch herausgefunden, dass es so etwas wie Empathiestress gibt, also wo wir zu viel Leid begegnen und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und dann in Stress geraten. Und wenn wir in Stress geraten, auch mit so etwas Schönem wie, wir wollen eigentlich helfen, und haben einen helfenden Beruf, ist dann oft, sehen sehr viel Leiden ausgesetzt und auf einmal nach ein paar Jahren finden wir gar kein Mitgefühl mehr. Manchmal sind diese Personen, kippen sogar und fügen Leiden zu. Und da kann man es natürlich fragen, wie passiert das? Und ein paar Hinweise gibt sie da sehr schön, hat sie einfach gefunden, ganz normale menschliche Muster, die da passieren, wo der Organismus einfach nicht weiß, ja, wir müssen das lernen, wie gehe ich mit so viel Leiden um? Wie verdaue ich das? Wie mache ich das? Wie halte ich das? Wie balanciere ich das? Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Also wir können an Empathie-Stress geraten, wo wir überwältigt werden vom Mitgefühl. Wenn wir überwältigt werden über längere Zeit, dann werden wir irgendwann in die Abwehr gehen. Während es gibt die Möglichkeit, sehr viel Leid wahrzunehmen und auch mitzuschwingen, wirklich ein Beben des Herzens zu empfinden und nicht sich zu verschließen, in der Balance zu bleiben. Und das hat sehr viel auch mit der Kultivierung von Metta zu tun. Diese Metta-Praxis, wo wir das Gute sehen, wo wir das Schöne auch sehen, immer wieder von Neuem, wo wir diese heilsamen Wünsche in unserem Geist formulieren, die in sich selbst angenehm wirken, die geben uns auch eine große Stärke. Also dieses Mitgefühl kommt aus dieser Metta. Dieser Metta-Praxis, aus dieser Metta-Fähigkeit, die wir hier kultivieren. Und das ist also ein bisschen ein Hinweis, warum wir mit Metta-Praxis beginnen, wenn wir die Brahma-Vihara üben. Die Brahma-Vihara mit Mitgefühl zu beginnen, ist einfach ziemlich anspruchsvoll, weil wir öffnen uns für Leid. Zum einen beginnen wir, wenn wir das praktizieren, mit einem Wesen, nicht mit uns selbst. Wir beginnen mit einem Wesen, einer Person, aber etwas, was wir kennen, wo wirklich wir Leiden sehen und wir wünschen diesem Wesen, dieser Person, dass sie frei sein möge von Leiden. Das heißt, wir in unserer Vorstellung bringen wir wirklich das Leid in unser Bewusstsein. Also anders wie bisher, wo wir uns auf eine schöne, gute Qualität konzentrieren. Ja? Und das sozusagen das Trittbett ist in die Wünsche von mögest du glücklich sein. Holen wir das Leid rein. Und das ist natürlich anspruchsvoll, wie gesagt. Wir müssen die Fähigkeit haben, da offen zu bleiben und daraus dann folgt der Wunsch, mögest du frei sein von Leid, mögest du frei sein von Schmerz, mögest du frei sein von Angst. Und dann wird das wiederholt und wiederholt und wiederholt, aber es ist natürlich immer da drin, ja, mögest du frei sein von Leid, da ist das Wort Leid dabei, da ist das Wort Schmerz dabei, das Wort Angst dabei. Und auch wenn wir dann nicht bei jeder Position uns jetzt eklatantes Leiden dann vorstellen müssen, einfach die Wörter an sich sind etwas, für den Geist, für das Bewusstsein, das Herz etwas Unangenehmeres als Glück und Zufriedenheit und Sicherheit und Leichtigkeit, die wir sonst so sagen. Und für mich ist es so ein bisschen, wenn wir uns mit Musik ein bisschen auskennen, so die Metta hat so eine Dur-Qualität, das Mitgefühl hat so eine Moll-Qualität, so ein bisschen melancholisch, ja, so ein bisschen gedämpft, ein bisschen gedrückt, das ist alles so nicht ganz so freudig, ja, so schön. So, wir schauen uns halt wirklich an, diese Seite von Leben, wo es halt leidvoll ist. Ja? Wir erkennen ja dann auch, wir gehen dann nach diesem Eingangsobjekt, wo wir uns öffnen für Leid und wünschen, mögest du frei sein von Leid, gehen wir wieder durch die ganzen Personengruppen. Ich selbst, Wohltäter, Freund, neutral, schwierige Person, alle Wesen. Und lassen uns da auch wieder Zeit. Und während wir dann mit den Einzelnen üben, ob sie Leiden erfahren oder nicht gerade, es wird uns bewusst, für alle ist dieses Potenzial vorhanden. Und das hat eben, es braucht dann oft, es bringt so was Schweres rein. Und ich einmal mal wieder praktizierte in diese Brahma-Vihara, bin ich so losgezogen und habe dann zu meinen Lehrern gesagt, also Metta habe ich ja schon mehrere Wochen gemacht, ne? Also am Stück auch gemacht. Und dann jetzt würde ich aber gerne meine Zeit nutzen für Mitgefühl. Und ich möchte auch gleich damit beginnen. Sturkopf ich. Sie versuchten es mir auszureden. Ich war natürlich stur, also nein. Durfte ich dann noch machen. Wahrscheinlich hatten sie schon eine Ahnung, dass das mit dem Ausreden nicht so leicht ist. Und ich merkte bald, warum man eigentlich mit Metta beginnt. Es war nämlich zäh, schwierig, ein bisschen muff. Und ab und zu war es tatsächlich dann so, dass ich wechselte zu Metta, um den Geist wieder zu erfrischen, ein bisschen Luft reinzubringen. Und es wirklich da war es auch klar für mich zu spüren, wie diese Praxis, wie diese Fähigkeit von Mitgefühl auf der Fähigkeit von Metta ruhen muss. Damit wir nicht da verbrennen, dass wir dann im Sinne auch, wenn ich merke, es ist zu viel, ich kann das nicht mehr, ich gehe dabei sozusagen in meinen Mitgefühlsstress, Empathiestress, wechseln kann zu Metta, zum Beispiel auch mit mir selbst. So dieses Mitgefühl ist anspruchsvoll, es braucht wirklich den Mut und die Stärke, sich Leiden zu öffnen. Aber dann ist es wirklich auch eine sehr, sehr verbindende Qualität. Mitgefühl, wenn wir offen bleiben können, ist auch eine sehr berührende Qualität. Ja? Wenn wir einfach die Momente uns erinnern, wo wir Mitgefühl erfahren haben, dann wissen wir, wie heilsam das ist. Und zwar wirklich das Mitgefühl, wie der andere nicht erschrickt vor unserem Leid. Ja, das Schlimmste ist, wir erzählen jemanden, wo es uns schlecht geht und die fallen selber in ihr Loch. Dann müssen wir die retten. Ja, ist überhaupt nicht lustig. Ja, oder wir müssen merken, wir müssen wieder zurückfahren oder die fallen in Ärgerreaktionen. Wir wollen gar nicht, dass die in Ärgerreaktionen fallen. Manchmal will man das. Dann kloppt man gemeinsam auf die böse Person rum, aber ganz oft führt das nicht wirklich irgendwo hin. Es ist viel schöner, auch wenn wir unser Herz ausschütten können und die andere Person kann es halten, kann uns halten. Gibt uns auch nicht gleich den Rat, ja, du könntest ja das und jenes machen, so, sondern wirklich empfängt uns mit dem Schmerz. Das ist Mitgefühl, das ist Wohltun. Dieses Mitgefühl hat natürlich auch wie bei Metta verschiedene Schwierigkeiten, je nachdem, mit wem wir üben. Und ganz vielen fällt es relativ schwer, Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Ja? Da ist ganz oft ein großer Anspruch, wir müssten doch alles alleine schaffen. Ja? Wir hätten Mitgefühl ihr nicht verdient. Erst wenn wir perfekt sind, erst wenn wir alles richtig machen. Und ganz oft sind wir nicht die größten Schurken dieser Welt. Ja, aber wir tun so, als wenn wir es wären. Wir sind die Einzigen, die kein Mitgefühl verdienen. Weil wir sind ja nicht gut genug. Das ist etwas, was ganz häufig da im Wege steht. Das stimmt natürlich nicht. Ja, wir sind ja nicht die größten Schurken dieser Welt. Ja? Mit ein bisschen Abstand können wir das meistens auch sehen, aber wir fühlen es nicht richtig. Dann stellen wir uns einfach ein bisschen hinten an. Oder wir fragen uns, was macht mich denn so besonders und so schlimm, dass ich kein Mitgefühl verdiene? Und ganz oft merken wir ziemlich bald, das hat etwas damit zu tun, dass wir irgendwann sehr tief verletzt worden sind und wir diese Verletzung wieder spüren, wenn wir uns diesem Mitgefühl nähern für uns selbst. Das braucht dann Behutsamkeit, Fingerspitzengefühl, viel Metta für uns selbst, viel Nachsicht, viel Geduld. Und ein bisschen vielleicht auch dieses, was ich schon bei Metta sagte, dass wir Mitgefühl mit anderen praktizieren, mit unserem Wohltäter, unserem Freund und dann durch die Freunde, durch die Wohltäter wieder auf uns schauen, die sehr wohl dieses Mitgefühl für uns wahrscheinlich auch empfunden haben. Und wir langsam in kleinen Schritten das an uns heranlassen, dass wir auch wir Mitgefühl verdienen. Und es uns selbst zu geben, ist die Tür, dass wir das auch mit anderen tun können. Weil es ist auch das, was uns hilft, wenn wir zum Beispiel dann anfangen, selbst wirklich zu leiden, also nicht nur zu beben, sondern zu leiden, unter dem Leiden der anderen, dass wir uns um uns selber kümmern können. Dass wir wirklich dann nicht mehr mögest du frei sein von Leid, sondern jetzt leide ich selbst, jetzt wünsche ich mir selbst, möge ich frei sein von Leid. Die Personen, die uns nahestehen, sind manchmal auch eine große Schwierigkeit für die Mitgefühl zu empfinden, weil der Schmerz oft größer ist. Wenn andere, die uns nahestehen, leiden, betrifft das eben auch stärker uns selbst. Es löst manchmal auch Ängste einfach nur für uns selber aus, wenn unsere Partner, unsere Kinder oder auch unsere Eltern, ja, wer auch immer uns nahesteht, ernsthaft erkranken zum Beispiel, haben wir die Angst, die zu verlieren. Ja, und das ist dann erstmal die eigene Angst vor meinem eigenen Verlust. Und es ist wichtig, dass wir das dann um uns auch kümmern, ja, sodass wir uns wieder öffnen können. Aber dass wir es nicht vermengen, ne, dass wir den anderen nicht das in die Schoß schieben, du musst mich jetzt davor bewahren. Ja? Du musst mich jetzt davor bewahren, dass ich keine Angst haben muss um dich. Ja? Das ist nicht der anderen Person ihr Job. Es können auch Schuldgefühle da auftauchen. Ich bin nicht gut genug, dich von Leid zu bewahren. Auch das ist etwas, was in sehr engen Beziehungen oft unklar wird. Ja, wir haben ja einen großen Einfluss aufeinander. Das ist ja gar keine Frage, wenn wir uns sehr nahe sind. Und wie weit und wir bedingen einander. Aber wo hört meine Fähigkeit, dich vor Leid zu bewahren, auf? Wo fängt deine Eigenverantwortung an? Das ist nicht immer so einfach. Und manchmal fühlen wir uns mehr verantwortlich für den anderen, als möglich ist. Ja? Da entstehen dann Schuldgefühle, die daraus diesen Verwicklungen entstehen. Und es ist wichtig, dass wir diese Schuldgefühle in uns anerkennen und in uns auflösen, statt dem anderen in die Schuhe zu schieben. Ich habe ja schon das Beispiel erzählt, als ich nach Asien ging und meine Eltern waren nicht so begeistert und ich wusste, meine Mutter leidet, hat ständig Angst um mich und so, was mir passieren könnte. Und das war jetzt auch nicht völlig abwegig, ihre Ängste, das kann man auch nicht sagen. Und trotzdem entschloss ich mich ja, dabei zu bleiben. Und ließ sie einfach in ihren Ängsten so ein bisschen hängen. Es gab auch keine Handys damals und keine Internets, konnte auch nicht ständig anrufen. Kam da alle paar Monate, kam da mal eine Karte an, ich lebe noch. Ja, ganz anders wie heutzutage. Und das war schon anspruchsvoll für sie. Also ich glaube, so damals habe ich das auch ein Stück weit ausgeblendet. Aber es war auch nicht mein Job, sie vor diesen Gefühlen zu bewahren. Ja. Mein Leben, ich entscheide das und ich tue das. Aber das kommt natürlich da ein bisschen rein, wenn wir uns öffnen für das Leid unserer Angehörigen. Gilt für Wohltäter, gilt für Freunde, gilt für Partner, Alter. Das Leid der Unbekannten ist oft schwierig, weil wir das Gefühl haben, boah, das ist aber echt viel. Wir werden leicht überwältigt. Und das Gefühl, vielleicht darf ich mich gar nicht mehr freuen an meinen schönen Dingen, die ich habe, wenn ich mich öffne für das Leid derer in dieser Welt. Und auch hier ist es anspruchsvoll, wenn wir da genauer hinschauen. Ja, schwarz-weiß ist oft die einfachste Lösung, aber nicht wirklich eine Lösung. Ich mache ganz zu oder ich löse mich ganz auf, gebe alles her und gebe meinen ganzen Besitz her, mein ganzes Haus, mein ganzes und habe gar nichts mehr. Ja, das ist oft auch nicht die Lösung. Aber kann ich dazwischen bleiben? Kann ich in dieser anspruchsvollen Situation dazwischen bleiben, wo ich mich öffne für das Leid, anderen wünsche, dass sie frei sind davon und wo ich helfen kann, auch helfe, soweit es eben mir möglich ist. Das ist eine fortwährende Auseinandersetzung, die unbequem ist, aber immer wieder auch zu einer Befriedigung führen kann, wenn wir eben auch bemerken, ich kann da einen kleinen Unterschied bemerken, ich kann da helfen. Mit dem Blick immer wieder auf meine inneren und äußeren Ressourcen, dass ich auch wirklich in der Kraft bleibe, weiterzuhelfen. Und da müssen wir immer wieder neu schauen und immer wieder neu uns einstellen, und ja, weil wir auch selbst, wir werden älter, wir werden krank zwischendurch, dann sind die Kräfte wieder anders, wir haben diese und jene Verpflichtungen, und so müssen wir immer wieder eine neue Antwort finden. Aber oft, manchmal ist die Antwort für einen Moment unbequem. Ja? Für einen Moment spricht jemand an, sucht nach dem Weg und wir haben es gerade eilig. Können wir dennoch stehen bleiben? Ja? Können wir in dem Moment doch dieser Person helfen? Das sind manchmal auch oft ganz kleine Dinge. Und die können aber sehr, sehr erfüllend sein und auch sehr viel Freude bereiten. Die Freude, also Mitgefühl, Verbindung, Freude, ist ganz schön, dass wir darüber tatsächlich auch sehr viel Freude und Verbundenheit erfahren können. Kann ich jetzt noch sehr viel mehr dazu sagen. Die Schwierigkeit bei den schwierigen Personen, Mitgefühl ist offensichtlich, ne? die schwierig sind. Da leiden wir ja schon, und wenn die dann auch ein bisschen leiden, dann finden wir das als erste Reaktion oft verdient. Ne? Hast du ein bisschen Leiden, hast du verdient, und dann wird es auch noch gerne ein bisschen ausgeschmückt. Ja, wenn du ein bisschen leidest, dann kapierst du endlich, wie daneben dein Verhalten ist und kannst dich ja dann verändern. Das wäre sogar zu deinem Guten und wir können das noch rechtfertigen. Aber wenn wir genau hinschauen, ist unser Herz verschlossen. Und das hilft uns selber einfach nicht. Ja, es macht uns selber unglücklich, es zerfrisst uns selbst. Also wenn wir da uns öffnen für das Leid und der anderen Person wünschen, mögest du doch frei sein von Leid, dann ist das auch für uns selbst. Wobei, wenn wir mit schwierigen Personen arbeiten, in dem Moment und üben, dann ist es auch wichtig, eben, wir leiden selbst unter Umständen, wenn die Person uns selber Leiden zufügt, dann ist es wichtig, dass wir das Mitgefühl mit uns selbst nicht vergessen dabei. Wir haben Mitgefühl mit uns selbst und wir haben Mitgefühl mit dem anderen. Und das oft ist eine Frage, wo wir tiefer schauen müssen oft, wo kommt das Verhalten des anderen wirklich her? Stammt das nicht auch vielleicht aus vielen, vielen Bedingungen heraus, dass die Person so handelt? Dass sie gerade diesen Geisteszustand von Angst, Wut, Ärger, Neid, Eifersucht, was auch immer, gerade Folge leistet. Dass sie vielleicht einfach schlicht und ergreifend gereizt ist und wir sind einfach dummerweise im Weg und sie weiß nicht, wie sie mit ihrer Gereiztheit umgeht und haut einfach gerade mal aus. Ne? Und das ist etwas ganz Normales, wenn wir mal schauen. Wir sind auch immer mal wieder gereizt. Und aus dieser Gereiztheit heraus sind wir unwirsch, wollen wir jemandem nicht helfen, sind kurz angebunden, ja irgendwas. Und wenn wir hinschauen, waren wir einfach nur überfordert. Und so geht es anderen eben auch. Also einerseits wichtig, Mitgefühl mit sich selbst zu haben dabei, sich selbst abzuholen, andererseits vielleicht zu schauen, gibt es Gründe dafür, die andere Person so zu ihrem Verhalten führt, und könnte es vielleicht auch mir so gehen, dass ich solche Geisteszustände erfahre oder eben aus solchen auch noch handeln. Und wir fangen natürlich immer bei kleinen Dingen an, und dann ist natürlich dann die Frage, wie ist es mit diesen großen Schurken dieser Welt? Ja? Aber auch die sind irgendwann mal mit 50 Zentimeter auf die Welt gekommen, ungefähr. oder 53 oder 46, irgendwas daneben, dazwischen. Und im Laufe ihres Lebens, mit den Einflüssen von außen und der inneren Verarbeitung, und das ist unzählig, haben sie dann, wurden einfach Kräfte in ihnen kultiviert, entwickelt, die sie zu dem werden ließen, zu den Taten führten, die sie getan haben. Wir versuchen nicht, ihre Verantwortung ganz wegzunehmen, aber wir sehen sie im Komplex, im Gesamtbild, im Gefüge von vielen Ursachen, die zu einem Verhalten führen. Und das hilft uns, worum es dabei geht, es hilft uns, unser Herz offen zu halten, es hilft uns, den Zugang zum Mitgefühl zu bewahren, auch wenn wir sie in ihren Taten versuchen zu bremsen. Es ist in dem Sinne auch hier eine anspruchsvolle Praxis, die viel, viel Klarheit und Mut braucht. Und nicht bedeutet, dass wir uns nicht schützen können, dass wir nicht Grenzen setzen können. Die dritte der Brahma-Vihara ist die Mitfreude. Die Mitfreude am Glück, am Wohlergehen, am Erfolg der anderen. Das ist das, was passiert ganz spontan, wenn Metta, wenn wir mit einer Metta-Haltung Menschen begegnen, die gerade, oder Wesen begegnen, die gerade Glück erfahren. Wenn wir eine Maus sehen, die gerade mit einer schönen Walnuss davon dackelt, ja, und sich darüber freut, dass sie die gefunden hat, oder eine Eichel oder eine Haselnuss oder was auch immer, dann ist es anders bei der Katze, die eine Maus gefunden hat. Gibt es vielleicht beides gleichzeitig. Aber es ist eine spontane Reaktion, auch wieder des offenen Herzens. Mitfreude am Glück, am Wohlergehen der anderen. Es ist völlig eine Mitfreude, die ganz uneigennützig ist. Frei von, das heißt eben Mitfreude, Mitfreuen am Glück der anderen. Der Buddha sagte auch, wenn wir Mitfreude entfalten, wir könnten auch den Weg zur Befreiung über die Mitfreude gehen. Er nannte es auch, Mitfreude sei der Weg des Herzens, die Befreiung des Herzens durch Freude. Also wenn ihr einen ganz freudigen Weg gehen wollt, geht den Weg der Mitfreude. Aber der ist anspruchsvoll, ja? Wenn wir schauen, das tut ganz schön unser, also manche Dinge nicht, aber wenn andere Glück erfahren, Erfolg haben, das finden, was wir auch gerne hätten, ja, können wir uns vollkommen hundertprozentig mitfreuen. Oder denken wir, hätte ich auch gern gehabt. Warum war ich nicht zuerst? Warum haben die das gefunden? Es gibt bestimmt nicht mehr nochmal so was Schönes. Ja? Und ganz leicht schleicht sich das ein und das ist eben das, was Mitfreude wirklich blockiert. Also Mitfreude ist wirklich per Definition das Mitfreuen am Erfolg der anderen. Der Dalai Lama sagte, wenn wir Mitfreude entwickeln, weil das Schöne an der Mitfreude ist, wir haben einen Lohn. Wir haben zwar nicht die Sachen, die die anderen haben, aber wir haben die Freude. Und der Dalai Lama soll gesagt haben, die Chancen, Freude zu erleben, würden steigen um 1 zu 8 Milliarden oder so ungefähr. Ja? Weil wir haben nun mal so ungefähr 8. Und wenn wir noch die Tiere dazu nehmen, aber die sind manchmal eben auch hier wieder, wir brauchen das Sehen von Gleichheit, damit es wirklich mit Freude ist. Ich kann mich zwar auch mit einer Maus mitfreuen, aber es ist nochmal ganz anders, wenn es ein Mensch ist, weil die ähnliche Dinge wollen. Ich will zwar auch eine Walnuss haben, aber es ist eine ganz andere Dimension für mich als für eine Maus. Für die ist es eine Tagesration und für mich ist es naja, ein kleiner Snack zwischendurch. Also da ist wirklich auch eher so die Menschen gemeint. Und wenn die eben das bekommen, was ich auch gerne hätte, dann sehen wir oft, wie anspruchsvoll das ist. Und dennoch ist es ein schöner Weg. Und wenn wir den Zugang finden können, ist es sehr wundervoll, weil wir da auch dann ein Gegengewicht haben zu dieser Auseinandersetzung mit Leiden. Ja? Und dann, wir fokussieren uns eben darauf, wir beginnen auch hier bei einem Wesen, einer Person, die gerade Freude erfährt, Glück erfährt, die gerade etwas erreicht hat, etwas bekommen hat, errungen hat, was sie mit Freude erfüllt. Das soll jetzt nicht unbedingt was Unethisches sein. Ja? Das könnte man jetzt auch vermuten, aber das ist hier offensichtlich nicht gemeint. Das ist etwas ethisch völlig Korrektes. Ja? Hat gerade ihren Traumpartner gefunden, hat ein Kind geboren, ist glücklich, hat einen Job gefunden, die sie erfüllen, ganz weltliche Dinge, oder hat einen inneren Prozess gemacht, der sie auch wirklich sehr viel weitergebracht hat. Ja, manchmal, wenn wir eben auch in Gesprächen sind, dann hören wir andere erzählen von ihren wundervollen Erlebnissen, die wir auch schon lange gerne hätten. Ja, und uns da einfach mit denen zu freuen. Diese mit Freude dann im Geist wird kultiviert mit den Wünschen, möge deine Freude, möge dein Glück, möge dein Erfolg, möge dein Wohlergehen, mögen deine inneren Fähigkeiten, Qualitäten, ja, die jetzt gerade so ausgebreitet worden sind, mögen die weiter wachsen. Also möge das, was dich gerade so erfüllt, was dir gerade so viel Freude bereitet, möge das weiter zunehmen. Und das wirklich meinen, das ist gar nicht so einfach. Deswegen beginnen wir eben mit, das Schwierigste ist immer den Zugang, ein Spalt in die Tür zu unserem Herzen hineinzufinden. Wir beginnen, suchen jemanden, eine Person, wo wir das sehen und wo wir das gönnen können, wo wir uns mitfreuen können, und das braucht manchmal ein bisschen. Und dann gehen wir wieder durch die bekannten Qualitäten. Wohltäter, Freund, neutrale Person, schwierige Person, alle Wesen. Bei Mitfreude kommen wir nicht vor. Ja, das ist einfach so. Und gleich von den Westlern Protest. Was ist mit mir? Habe ich denn gar nichts, worüber ich mich freuen kann? Habe ich denn gar keinen Erfolg und Glück in meinem Leben? Ja? Ganz süß. Sharon meinte dann, es ist per Definition die Mitfreude mit anderen. Also, damit wir nicht ganz leer ausgehen, ist da oft auch tatsächlich eine Vorstufe hilfreich. Und die hatten wir schon, nämlich das Sehen, was wir alles auch schon an schönen Erfahrungen, Glück, Erfolg auch hatten. Also die Dankbarkeit wieder. Ja? Damit wir auch sehen, unser Teller ist nicht ganz leer. Ist auch was da. Was auch hilft, was ich sehr spannend fand, als ich das praktiziert habe, ist, dass mit Freude an dritter Stelle kommt. Das heißt, wir haben schon Wohlergehen gewünscht. Ja? Wir können uns auch vorstellen, wir wünschen ja diese gleichen Kategorien. Und wir können auch die gleichen Personen nehmen. Das macht das sehr spannend. Und das heißt, wir haben schon allen diesen Personen sowieso Glück gewünscht. Dann haben wir aber gesehen, hey, wir müssen frei sein von Leid. Das heißt, wir haben auch bedacht, da kann auch Leid geschehen, dieser Person, wahrscheinlich sogar. Und dann kommen wir zur Freude. Und ganz oft ist es sozusagen ein kleines Gegengewicht. Ich weiß ja, du erlebst auch Leiden, jetzt gönne ich dir auch ab und zu ein bisschen Freude. Das ist wahrscheinlich. Es macht es leichter. Diese Mitfreude, die ist auch die direkte Gegenkraft zu Neid, zu Geiz, zu Konkurrenzdenken, die sehr, sehr schmerzhaft sind, die sich wie kleine, ein bisschen wie Gift. Ja, es vergiftet so ein bisschen die Atmosphäre. Wenn uns jemand eben von etwas sehr Freudigem erzählt, wir kennen das, wie schnell suchen wir das Haar in der Suppe. Ne? Es kann doch gar nicht sein, dass die Person so toll ist. Komm, lass uns doch mal nach den Macken gucken. Ja? Oder dein Urlaub, ja? War der wirklich so schön? wie war das Hotelzimmer? Oder ich merke auch manchmal, also wie wenn die anderen so, wenn man so von freudigen Erlebnissen erzählt und die anderen kriegen lange Gesichter und so ein kleines schlechtes Gewissen kriegt und anfängt nach den schwierigen Momenten richtig zu suchen, ja, damit man sie wieder aufheitern kann. War nicht ganz so schön, also muss nicht ganz so viel Neid empfinden. Ja? Und es fängt schon an damit, wir gehen essen ins Restaurant und einer bestellt was und das ist richtig lecker, der andere bestellt was anderes und mag es nicht und wir mögen es auch nicht. Also wir tauschen auch nicht die Teller, sind auch nicht gewillt, das zu tun und selbst da kann das schon passieren. Ach nee, es schmeckt doch nicht so gut. Es könnte ein bisschen mehr dies und jenes sein. Das magst du bis eben auch nicht. Und ganz schnell gehen wir da weg von. Es ist eine hohe Kunst, diese Mitfreude zu leben. Also Mitfreude hat auch wieder nahe Feinde, ferne Feinde, der ferne Feind, eben der Neid, der Geiz und ganz viel auch dieses ganze Konkurrenzdenken. Wenn wir wirklich Mitfreude entfalten, dann nimmt er viel von ab. Und das ist sehr, sehr entlastend, wenn wir nicht ständig vergleichen müssen, habe ich mehr, habe ich weniger. Oh, es ist sehr, sehr entlastend, weil irgendwer hat immer mehr. Ja? Weil wenn andere weniger haben, das ist ja nicht so interessant, aber wir befürchten ja, dass andere mehr haben, mehr Glück als ich. Und der Nahfeind ist dieses Übersprudelnde, ja. Die Mitfreude ist gerade so eine Praxis, die nicht, also in der Musik, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, vielleicht weißt du es, Dur, Moll und dieses übertriebene, wie nennt sich das? Ja, wenn so die Pirouetten schlagen, die Violinen und so, ganz aufgeregt, ganz freudige Energie verbreiten. Das ist so ein bisschen, was passieren kann, wenn wir Mitfreude empfinden. Irgendwann so viel Freude, wir können nicht mehr uns an uns halten. Ja? Das ist das, was man auch manchmal Pity nennt. Ja? Es überschlägt sich richtig. Wir sind so voller Freude, dass es irgendwann sogar schwierig wird zu halten. Und es überschlägt sich und wir kommen aus dem Kontakt heraus. Ja? Wir sind nicht mehr wirklich dabei, sondern wir wollen es nur noch loswerden. Und so ein bisschen dieses überkandidierte Lachen, was ich manchmal bei Hollywood-Schauspielern vermute. Wo ich denke, das ist aber echt unecht. So ein bisschen hysterisch schon, ja, so. Also diese Mitfreude. Mitfreude ist auch eine schöne Gegenkraft zur Langeweile. Weil, und auch eben balanciertes Sehen von Leid. Für Langeweile ist oft auch das, was sich einschleichen kann und dämpfen kann. Ja? Wir gehen aus dem Kontakt heraus, wenn Langeweile entsteht. Mit Freude bringt uns wieder in Kontakt, da gehen wir gerne in Kontakt. Deswegen ist es manchmal auch wirklich schön, diese zu sehen, auch das Augenmerk zu richten darauf und es zu bemerken, wo Glück, Freude erfahren wird, wo Dinge gelingen, wo etwas, und das können kleine Dinge sein, die eben sozusagen unser Leben gerade bereichern. Wir suchen ja oft nach großen Glücksmomenten, da muss wirklich was passieren, aber es sind oft ganz kleine Dinge, die wir übersehen, die uns Freude bereiten können. Und ich möchte enden mit einem Zitat einer Geschichte von Munindraji. Ich habe ihn schon erwähnt. Munindraji war ein Inder, der nach Burma ging, Myanmar, und dort in die Klöster ging, bei Mahasi Sayadaw studierte und praktizierte und dann als Lehrer wieder zurück nach Indien ging. Und dort traf er auf die Lehrer, die heute im Westen die Vipassana-Tradition, die Metta-Tradition sehr entscheidend geprägt haben. Joseph Goldstein, Sharon Salzberg, Fred von Almen und andere. Und er wurde einmal gefragt, er war ein sehr bescheidener Mann, so wurde mir berichtet, aber auch sehr tief in der Praxis. Und er war als Laie mit 8 Gelübden unterwegs und er wurde einmal gefragt von seinen Schülern, warum er denn meditiere. Und man könnte sich jetzt eine bombastische Antwort vorstellen, ja, so jemand, der so sein ganzes Leben wirklich darauf ausgerichtet hatte. Und er sagte, ich meditiere, damit ich die purpurfarbenen Blümchen am Wegesrand nicht übersehe. Das ist eine Antwort, die uns vielleicht etwas zu denken geben kann. Dass wir so oft nach ihnen was ganz Großem suchen. Und vielleicht sind es die Blümchen am Wegesrand, vielleicht sind es die gelben Blätter, die wir jetzt sehen, die rötlichen, die ein oder andere Maus, die in meinem Loch verschwindet oder das eine oder andere Blümchen, der eine oder andere Pilz, der eine oder andere Sonnenuntergang, die, wenn wir sie wahrnehmen, uns unser Herz erfreuen können und wir dann uns darüber freuen können, dass wir das erleben. So, lasst uns einen Moment still sitzen und über die letzte Brahma-Vihara spreche ich morgen.